Wir sind in dieser Serie «Wir glauben», wo wir miteinander das apostolische Glaubensbekenntnis anschauen. Wir haben schon zwei Teile hören und heute starten wir zusammen in den dritten. Und wir starten wie die ersten Christen, indem wir am Anfang vom Gottesdienst miteinander das apostolische Glaubensbekenntnis vorlesen. Also einmal gut einschnaufen, innerlich vorbereiten. Auf drei legen wir los. Okay? Eins, zwei, drei. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur rechten Gottes des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Amen. Yes. Die letzten zwei Wochen haben wir uns den ersten Teil angeschaut. Ich glaube an Gott, den Vater. Und der zweite Teil, was heisst, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn. Und heute steigen wir ein mit dem dritten Teil. Und ich lese den Teil, den wir heute anschauen, nochmal vor. Hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Also das sind die drei Teile, die wir heute Morgen miteinander anschauen. Erstens, er ist auferstanden. Zweitens, Jesus sitzt zur Rechten vom Vater. Und drittens, Jesus kommt wieder als Richter. Wir steigen ein miteinander im dritten Kapitel vom 1. Mose. Eine Stelle, die uns heute Morgen immer wieder begleiten wird. Und keine Angst, wir lesen sie nicht jedes Mal ganz. Sie ist recht lang. Aber jetzt steigen wir mit dem ein. 1. Mose 3, 1 bis 6. Die Schlange war listiger als alle anderen Tiere, die Gott der Herr gemacht hatte. Hat Gott wirklich gesagt, dass ihr von keinem Baum die Früchte essen dürft? Fragte sie die Frau. Natürlich dürfen wir, antwortete die Frau. Nur von dem Baum in der Mitte des Gartens nicht. Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten, ja berührt sie nicht einmal. Sonst müsst ihr sterben. Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Aber Gott weiß, wenn ihr davon esst, werden eure Augen geöffnet. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Die Frau schaute den Baum an. Er sah schön aus. Es wäre bestimmt gut, von ihm zu essen, dachte sie. Seine Früchte wirkten verlockend und klug würde sie davon werden. Sie pflückte eine Frucht und biss hinein. Dann reichte sie die Frucht ihrem Mann, der bei ihr stand, und auch er aß davon. So lesen wir im 1. Mose 3 davon, wie der Sündenfall in die Welt gekommen ist. Und wir kommen später zurück auf die Stelle, du darfst sie gerne im Hinterkopf halten. Wir werden darauf zurückkommen. Wenn du Punkte gerne aufschreibst, dann ist der erste Punkt für heute Morgen, wir glauben an die Auferstehung. Am dritten Tag ist Jesus auferstanden von den Toten. Und ich glaube, es ist gut, dass wir uns fragen, was die Auferstehung heute für uns bedeutet. Ist sie relevant für uns? Längt es, dass Jesus am Kreuz für uns gestorben ist? Längt es, dass er für unsere Sünden gezahlt hat? Längt es, dass er sein Blut für uns vergossen hat? Oder müssen wir auch glauben, dass er auferstanden ist und den Tod besiegt hat? Und ich nehme die Antwort vorweg heute Morgen, der Vorteil vom Mikrofon. Es zählt. Ja, wir brauchen die Auferstehung. Wieso? Weil wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann dienen wir einer Idee, einem Götz. Einem von vielen, der behauptet hat, gut zu sein. Einem von vielen, der behauptet hat, wahr zu sein. Was unterscheidet Jesus? sein Tod. Wenn wir uns das Römische Reich anschauen, wo Jesus gekreuzigt worden ist, dann war eine Kreuzigung nichts Spezielles gewesen. Rom hat gern gekreuzigt und viel gekreuzigt, manchmal Hunderte und Tausende von Leuten an einem Tag. Es war also etwas, wo man sich gewohnt war. Jesus war also nur einer von abertausenden Leuten, die gekreuzigt worden sind. Wir können uns fragen, ob es ihn anders macht, dass er für uns gestorben ist. Und das ist sicher bemerkenswert. Aber Jesus ist auch nicht der Einzige in der Weltgeschichte, der sein Leben für jemand anderes gegeben hat. Was Jesus abgrenzt von allen anderen ist, dass er den Tod besiegt hat. Er ist gestorben. Und er ist hinabgestiegen ins Reich vom Tod, so wie wir es lesen im Glaubensbekenntnis. Und er ist wieder auferstanden. Er hat dem Tod seine Macht beraubt. Darum ist für uns heute der Weg frei zu Gott. Darum können wir direkt mit Gott reden, direkt zu Jesus reden, weil er einen Weg für uns gemacht hat, weil er auferstanden ist. Wir lesen im 1. Korinther 15, 12 bis 14. Christus wird somit als der verkündet, den Gott von den Toten auferweckt hat. Wie können da einige von euch behaupten, eine Auferstehung der Toten gibt es nicht? Angenommen, es gibt wirklich keine Totenauferstehung, dann ist auch Christus nicht auferstanden. Und wenn Christus nicht auferstanden ist, ist es sinnlos, dass wir das Evangelium verkünden und sinnlos, dass ihr daran glaubt. Wow, oder? Wenn Jesus nicht auferstanden ist, dann ist das, was wir hier machen, sinnlos. Wenn wir einem toten Gott dienen, dann ist meine Predigt sinnlos, dann ist dein Dienst heute Morgen sinnlos, dann ist es absolute Verschwendung, wenn du deinen Zehnten gibst. Ohne die Auferstehung ist es sinnlos. Und auch der grösste Glaube bringt uns nichts, wenn Jesus nicht auferstanden ist. Wieso ist das so? Wieso reicht Glaube allein nicht? Ich glaube, es ist so, dass unser Glaube an irgendeinem Punkt der Realität begegnen muss. Wenn ich glaube, dass ich die weltbeste Sängerin bin, was geht, werde ich an irgendeinem Punkt müssen singen. Und ich verspreche euch, wenn ich heute Morgen hier singe, dann sind wahrscheinlich höflich genug zum Klatschen. Aber weil ihr mich wirklich gerne habt, werdet ihr mir nachher ein ernstes Feedback geben und mich davor bewahren, jemals wieder auf dieser Bühne zu singen. Oder wie es ist nicht die Realität, dass Singen meine Stärke ist. Und wenn du von ganzem Herzen glaubst, mit absoluter, hundertprozentiger Überzeugung, dass du fliegen kannst, und du springst vom Haus vom Dach von einem Hochhaus, dann willst du nicht fliegen, du willst fallen. Weil es ist nicht wahr. Es ist nicht wahr, dass ich singen kann, es ist nicht wahr, dass du fliegen kannst. Das, was wir glauben, muss wahr sein, wenn es seine Kraft in unserem Leben soll entfalten soll. Wenn wir wollen, dass unsere Realität, dass es in der Realität kann standhalten kann. Und darum lasst uns an das glauben, was wahr ist, sodass unser Glaube der Realität begegnen kann und bestehen kann. Jesus ist auferstanden. Wir dienen nicht einem toten Gott. Wir dienen einem Gott, der den Tod besiegt hat. Und mein Gebet für dich und für uns alle ist, dass egal wo du stehst in deinem Leben, dass du die Auferstehungskraft von Jesus erleben darfst, dass sie dir begegnet, so wie sie mir begegnet ist. Weil Errettung, Frieden, Heilung, die findest du an keinem anderen Ort als in der Gegenwart vom auferstandenen und lebendigen Jesus. Und es ist möglich, dass du da bist heute Morgen und du hast die Auferstehungskraft von Jesus gar nicht erlebt. Oder du bist in schwierigen Umständen und du fragst dich, wo ist die Realität von dieser Auferstehungskraft in meinem Leben? Und ich möchte uns einfach alle ermutigen heute Morgen. Wenn wir uns die Kreuzigung anschauen, sehen wir, dass Jesus auferstanden ist am dritten Tag. Das ist mega spannend, weil der Trauerprozess damals in dieser Zeit um eine Person, die gestorben ist, hat erst 3 Tage nach ihrem Tod angefangen, weil man glaubt hat, dass bis zu diesem Zeitpunkt es irgendwie doch noch gut kommt und die Person nicht wirklich tot ist. Oder? Und Jesus ist auferstanden am dritten Tag. Aber zuerst ist der erste Tag gekommen, wo Jesus gekreuzigt worden ist. Und wenn wir an die Leute denken, die mit Jesus unterwegs waren, das muss ein Moment gewesen sein vom Schock, ein Moment von der Orientierungslosigkeit, ein Moment, in dem wir eine Nachricht bekommen, mit der wir nie gerechnet hätten. Der Moment, wo es uns den Boden unter den Füßen wegzieht, wo alles erschüttert wird, an das wir glauben. Und dann ist der zweite Tag gekommen. Ein Tag der Stille. Und die Jünger von Jesus haben in einer Realität gelebt, wo sie Jesus nicht gesehen haben. Sie haben ihn nicht gehört. Sie haben ihn nicht gespürt. Und sie haben nicht gewusst, ob es jemals wieder so sein wird, dass sie ihn erleben. Ich stelle mir vor, dass das ein sehr einsamer und schmerzhafter Moment war. So wie auch wir sie immer wieder in unserem Leben erleben. Und dann am dritten Tag, kurz bevor der Trauerprozess gestartet hat, ist Jesus auferstanden. Und ich glaube, oft ist das auch der Moment, wo wir Jesus erleben. Oft müssen wir die ersten 2 Tage aushalten und dann kommt der dritte Tag. Und auch am dritten Tag stehen wir nicht unbedingt am Morgen auf und es ist alles gut. Jesus ist auferstanden, kurz bevor der Trauerprozess angefangen hat. Kurz vor einem Moment, wo wir aufgeben wollen. Kurz bevor wir resignieren. Dann, wenn wir ans absolute Ende von uns selber kommen. Ich glaube, das ist der Moment, wo wir Gott am meisten erleben können. Wir alle brauchen Jesus. Ohne Jesus sind wir innerlich tot. Und wir kommen zurück zu dieser Stelle im 1. Mose 3, 1-6. Und ich will eingehen auf den Teil, wo Eva wiederholt, was Gott ihr gesagt hat. Die Schlange fragt sie, der Teufel fragt sie, hat Gott wirklich gesagt, dass ihr die Früchte nicht essen sollt? Und sie sagt, ja, Gott hat gesagt, esst nicht von seinen Früchten. Ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Das ist eigentlich ganz eine klare Message, die Gott Adam und Eva gegeben hat. Aber was ist denn passiert? Wenn wir weiterlesen, die Geschichte von Adam und Eva, dann sehen wir, dass sie nicht auf der Stelle dort umgefallen sind. Sie sind aus dem Garten Eden verbannt worden. Sie haben weitergelebt, sie haben den Boden bebaut, sie haben Kinder gehabt. Also sind sie gestorben? Ich glaube, das ist eine berechtigte Frage. Physisch? Nein. Aber geistlich sind sie gestorben. Die Sünde ist reingekommen in die Welt und hat uns getrennt von Gott. Und ohne Gott ist unser Geist tot. Ich glaube, wir leben in einer Welt, die uns sagt, hey, solange dein Herz schlägt, solange du physisch lebst, bist du lebendig, bist du nicht tot. Aber wir sind geschaffen worden als Geist. Wir haben einen Körper, aber wir sind Geist. Und wenn Gott unseren Geist nicht auferweckt, dann sind wir so tot innerlich, wie man nur sein kann. Und bis zum heutigen Tag ist es so, dass jeder Mensch innerlich tot ist, wenn Jesus ihn nicht auferweckt. Jesus allein ist der, der uns innerlich lebendig machen kann. Wir lesen auch im Römer 8,11, dass die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, in uns lebt, wenn wir Jesus angenommen haben. Und wir brauchen die Kraft in uns. Wir können uns nicht selber lebendig machen. Wir können nicht selber zu neuem Leben erwecken, was in uns gestorben ist. Das kann nur die Auferstehungskraft von Jesus. Was passiert also, wenn der Lebendige, der Heilige, der Auferstandene Jesus in uns lebt und in uns, und uns auferweckt? Es ist nicht so, dass unser Leben einfach einfach wird ab diesem Moment. sondern wir werden immer noch die Tage erleben von der Kreuzigung. Wir werden Tage erleben, wo wir Nachrichten haben, wo uns den Boden unter den Füßen wegziehen. Wir werden Zeiten erleben, wo wir das Gefühl haben, wir können Jesus nicht spüren und nicht hören und nicht erleben. Und wir werden vielleicht manchmal sogar aufgeben wollen. Aber wenn Jesus in uns lebt, Church, dann können sich die Tage verändern. Und der erste Tag von dieser Kreuzigung, der Tag voller Schock und Orientierungslosigkeit, kann zu einem Moment werden von der Umkehr. Ein Moment, wo wir auf unsere Knie gehen, wo wir Gott alles hergeben. Und wo wir beten gegen alle Umstände und Gott suchen. Und der zweite Tag, der Tag der Stille, kann zu einem Tag werden, wo wir einen Pfeiler einschlagen in unserem Leben, einen Pfeiler vom Glauben. Und wo wir sagen, gegen alle Umstände, gegen alle Emotionen, gegen allen Anschein und alle Vernunft, wir haben fest dran. Wir glauben, dass Jesus durchkommen wird. Wir glauben, dass wir ihn werden sehen, dass wir ihn werden erleben. Und am dritten Tag, dann wenn wir ans Ende von uns selber kommen, dann wenn wir aufgeben wollen, wenn die Auferstehungskraft von Jesus in uns lebt, dann kann dieser Tag zu einem Moment vom Sieg werden. Der Moment, wo uns die Herrlichkeit Gottes neu begegnet. Wo uns Jesus neu begegnet. Und unser Leben verändert auf eine Art und Weise, wie wir uns nicht haben vorstellen können. Denn Jesus ist auferstanden. Und wenn du ihn annimmst, dann lebt er auch in dir. Und nicht einmal der Tod hat noch Macht über dich. Das ist der erste Punkt heute Morgen. Jesus ist auferstanden. Und zweitens, wir glauben, Jesus sitzt zur Rechten Gottes. Markus 16, 19 lesen wir. Nachdem Jesus, der Herr, zu ihnen gesprochen hatte, wurde er in den Himmel aufgenommen und setzte sich an die rechte Seite Gottes. Ich finde das mega spannend. Ich glaube, es sagt uns das erste Mal viel darüber, was Jesus nicht macht. Er ist nicht im Himmel nervös am Hier und Her laufen, seine Fingernägel am Kretschen, voll schockiert, wenn er sieht, was wir da unten machen. Und wenn wir im Bett, wenn wir beten und etwas erzählen, ist er like, oh mein Gott, was mache ich jetzt? Oder? Jesus ist entspannt. Er hat Platz genommen. Ich weiss nicht, ob du das kennst, wenn du mega nervös bist, wenn du sie E-Mail bekommst, dass deine Prüfungsresultate da sind, wenn ein Zalando-Päckchen vielleicht endlich kommt mit der Post und du siehst das Postauto herfahren. Wenn du einen Arzt brichst, musst du auftun, wo du gekommen hast. Meistens bleiben wir nicht sitzen, sondern wir stehen auf. Wir trommeln mit den Fingern auf dem Tisch rum, mit dem Fuß. Kennen Sie die Leute? Sagt kurze Detour. Wenn sie Prüfungen haben und sie machen immer so mit dem Fuß. Das ist furchtbar. Aber es ist ein anderes Thema. Also Jesus macht das auch nicht, sondern er sitzt. Er hat sein Werk vollendet. Und er hat siegreich vollendet. Und nichts, was passiert und nichts, was wir zu ihm bringen, kommt als Überraschung zu ihm. Und ich finde das mega entspannend zu wissen. Jesus ist nicht am Sitzen, wie es ihm egal ist, was in deinem Leben abgeht. Wie es ihm vielleicht nicht weh macht, wenn dein Herz weh macht. Sondern weil er souverän drüber steht und weil er einen Weg gemacht hat für uns. Durch alles. Jesus hat Platz genommen zur Rechten Gottes. Jetzt, was macht er dort? Wir lesen im Römer 8, 34. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben. Mehr noch, er ist auferweckt worden. Und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Wow, oder? Jesus tritt für uns ein. Heißt, er sitzt zur Rechten vom Vater. Aber er schaut nicht unser Leben an wie eine Netflix-Serie. Drückt immer mal wieder auf die nächste Episode, scrollt ein bisschen vorne, ein bisschen hinten. um zu wissen, was so passiert. Sondern er ist für uns am Eintreten, für uns am Beten. Und dabei weiss er genau, wie es sich anfühlt, tot zu sein. Genau, wie es sich anfühlt, die Emotion zu erleben, die du gerade erlebst, wie er völlig Mensch und völlig Gott ist. Wir haben einen Fürbitter im Himmel, der jederzeit für dich eintritt und für dich kämpft. Jesus ist auferstanden und er sitzt zur Rechten Gottes und tritt für uns ein. Und der dritte Punkt heute Morgen ist der: Wir glauben, dass Jesus unser Richter ist. Church, mit ihnen haben einen liebenden und einem barmherzigen Gott. Ja. Aber mit ihnen auch einem Gott, der uns eines Tages richten wird. Ja. Er ist von den Toten auferstanden. Er sitzt zur Rechten Gottes und er wird wiederkommen, um uns zu richten. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wir da klar sind. Ja. Nur wie du Jesus angenommen hast in deinem Leben, heisst das nicht, dass du nicht wirst gerichtet werden. Wenn du Jesus nicht angenommen hast, dann geht es darum, geht es um deine Ewigkeit. Kommst du in den Himmel oder kommst du in die Hölle? Aber auch wenn du Jesus angenommen hast, wirst du vor einem Gericht stehen und du wirst Rechenschaft ablegen müssen. Vor Gott, was hast du gemacht mit der Zeit, die er dir gegeben hat? Was hast du gemacht mit dem Geld, das er dir anvertraut hat? Was hast du gemacht mit den Gaben, die er dir geschenkt hat? Jesus ist auch ein Richter. Wir gehen nochmal zurück in 1. Mose 3, 1-6. Wir haben vorher miteinander gelesen, wie Eva wiederholt, was Gott gesagt hat. Esst nicht von seinen Früchten, ja, berührt sie nicht einmal, sonst müsst ihr sterben. Und dann sehen wir die Antwort von der Schlange. Unsinn, ihr werdet nicht sterben, widersprach die Schlange. Hat Gott wirklich gesagt, ihr sollt nicht die Früchte essen? Das ist die erste Frage, die der Teufel den Menschen stellt. Aber lasst uns anschauen, was sein erstes Statement war. Unsinn. Ihr werdet nicht sterben. Unsinn, das, was Gott gesagt hat, stimmt nicht so. Er ist kein Richter. Er kann nicht entscheiden, ob du stirbst oder nicht, wenn du die Frucht isst. Du kannst das selber viel besser beurteilen. Und was macht Eva? Eva schaut sich die Frucht an. Ja, Gott hat gesagt, sie bringt mich um, aber ich finde, sie sieht nice aus. Und isst sie. Und vielleicht hat Leonie auf die Bühne gekommen. Und wir lesen die Geschichte und denken uns, wie blöd kann man eigentlich sein, oder? Ein Garten voller Bäume, von jedem Baum können sie essen, nur von zwei Bäumen nicht. Und Eva muss natürlich von einem von diesen zwei verbotenen Bäumen essen. Und wir spüren Konsequenzen bis heute, oder? Aber lasst uns ehrlich sein, wie oft sind wir genauso wie die Eva? Wir wissen ganz genau, Gott hat gesagt, iss nicht von dieser Frucht. Schau den Film nicht. Aber wir denken, hey, es klingt so spannend, so gut, so schlimm wird es schon nicht sein. Wir wissen ganz genau, Gott hat gesagt, die Person tut mir nicht gut. Bringt mich weg von Gott. Aber die Aufmerksamkeit, die wir bekommen im Moment, fühlt sich so gut an, dass wir es auf die Seite tun. Wir wissen genau, die Person in unserer Schule, die sollten wir nicht abmachen wie alle anderen. Aber dabei zu sein in der Gruppe und selber nicht drunter zu kommen, ist uns wichtiger. Ist im Moment weniger schmerzhaft. Also essen wir die Frucht. Wir werden unseren eigenen Richter und entscheiden für uns selber, was gut ist und was schlecht ist. Und ich glaube, das ist der Geist, den wir in unserer Gesellschaft immer mehr erleben. Alles ist gut. Es gibt gar nichts mehr, was böse ist. Es gibt gar nichts mehr, was falsch ist. Solange du niemanden beleidigst, ist es gut. Wenn es dich nicht umbringt, ist es gut. Und weißt du, wenn es dich umbringt, never mind, ist egal. Hauptsache, du hast Spass gehabt und hast dein Leben geniessen können. Aber Church, das ist nicht, was Gott uns sagt. Und wenn wir so leben, dann bringen wir Stück für Stück unseren eigenen Geist um. Entscheidung für Entscheidung. Es gibt kein Leben außerhalb von Gottes Ordnung. Völlig egal, wie viel Toleranz die Gesellschaft entgegenbringt. Völlig egal, wie viel Freiheit du dir nimmst, selber zu definieren, wer du bist. Völlig egal, wie viele Regeln du über den Haufen wirfst und wie gut es sich dabei anfühlt. Du wirst keinen Frieden finden in dem. Was Gottes Herz bricht, Church, kann unser Herz nicht erfüllen. Niemals. Eva und Adam haben von diesem Baum gegessen. Von der Erkenntnis von Gut und Böse. Ich glaube nicht, es war, dass Gott nicht wollte, dass sie den Unterschied zwischen Gut und Böse kennen. Ich glaube, wir sehen im ganzen Alten und Neuen Testament, dass wir unterscheiden sollen zwischen dem, was gut und dem, was böse ist. Ich glaube, was Gott nicht wollte, ist, dass sie selber definieren, was ist gut und was ist böse. Es ist eine Definition, wo Gott allein zukommt. Und die wir nicht selber machen dürfen. Unsere Aufgabe in diesem Innen ist es, immer wieder zu Gott zu kommen. Es ist nicht einfach. Es ist, manchmal ist es klar und manchmal ist es nicht einfach zu wissen, was ist richtig und was ist falsch. Und unsere Aufgabe ist es, immer wieder zu Gott zu kommen und zu sagen, was sagst du? Was sagt dein Wort? Wir müssen aufstehen aus dem Richterstuhl, indem wir uns selber immer wieder setzen, wo wir glauben, wir wissen es besser, wir haben es im Griff. Und stattdessen vor dem Richterstuhl Gottes auf die Knie gehen und sagen, Gott, dein Weg und nicht meinen. Das, was du definierst, nicht das, was ich definiere. Und vielleicht wirst du eine Stimme hören, wie die Eva im Garten, die sagt, aber hat Gott wirklich gesagt? Und ich will dich ermutigen. Du darfst aufstehen in diesem Moment. Du darfst deinen Fuß auf den Boden stellen. Und darfst sagen, ja, Gott hat gesagt. Du kannst sein Wort nehmen. Du kannst sogar schauen, wo er es gesagt hat. Bleib klar in diesem Moment. Church, lasst uns unsere Entscheidungen auf der Grundlage von Gottes Wort und in seiner Gegenwart treffen. Und bevor du zum Menschen gehst, bevor du zu deiner besten Freundin, deinem besten Freund gehst, zu deinem Ehepartner, zu deinem Mentor, geh zuerst zu Jesus. Geh zuerst auf deine Knie. Frag zuerst, was sagst du? Und lass Gott definieren, wodurch dein Leben geht. 5. Mose 32,4. Der Fels, vollkommen ist sein Tun, denn all seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue und ohne Trug. Gerecht und gerade ist er. Gott ist unser Richter. Aber er ist ein Richter, der treu ist. Ein Richter ohne Trug. Und seine Wege sind gerecht und gerade. Lasst uns aufstehen, Church. Wir werden jetzt einen kleinen Song zusammen singen. was Gott definiert. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir das verstehen. Was Gott definiert, definiert er nicht gegen dich, sondern für dich. Damit du kannst leben. Damit dein Geist kann leben. Darum lasst uns immer wieder entscheiden, dass Jesus auch Richter sein darf in unserem Leben. Ich werde noch kurz beten. Ja, Jesus, danke vielmals für deine Gegenwart heute Morgen. Danke, dass du mit uns da bist. Danke, dass du gerade jetzt in diesem Raum bist. Und Heiliger Geist, ich will dich einladen, dass du unsere Herzen neu füllst in diesem Moment. Lass uns deine Auferstehungskraft erleben, Herr. Rette du in unser Leben. Wir wollen hören, was du sagst. Amen.